Sollen wir noch ein Minütchen warten oder sollen wir loslegen? Aber
Ja, vielleicht ein halbes Minütchen, auch als
halbes Minütchen,
Kompromiss.
sehr gut.
Ja, ich denke, jetzt könnten wir so langsam anfangen. Haben wir wieder einige Texte vor uns. Heute den Wochenabschnitt Kita Wo. Das ergibt sich so, dass wir eben vorher den Abschnitt Kitezä, wenn du hinausziehst, hatten und jetzt den Abschnitt Kita Wo, wenn du kommst, weil das ja immer nach den ersten Worten des Abschnitts geht. Wir haben zunächst eigentlich den Ritus, dass man seine Erstlingsfrüchte in den Tempel bringen soll, auch einen Text, der dort gesprochen werden soll, als Danksagung für Gott. Der ist ganz wichtig geworden für die Pessach-Haggadah, da werden wir uns gleich näher mit befassen. Es geht dann auch nochmal um andere Abgaben, die aus dem Haus herausgeholt werden müssen. Und dann natürlich ist das der Abschnitt der Segnungen und der Flüche. Damit schließt das eigentlich den Rahmen, der begonnen hatte, bevor wir die einzelnen Gesetze hatten, wo es ja schon hieß, dass wenn die Israeliten über den Jordan gezogen sind, sie an den Bergen Gerizim und Ebal bei Nablus, Sichem, dass sie dort die Segens- und Fluchsprüche eigentlich in einem Ritus sagen sollen. Und die haben wir jetzt eben in einem vollen Text. Wir hatten ja auch schon im Buch Levitikus einen solchen langen Text, der auch Flüche vorsieht, Dinge, die geschehen, wenn man die Tora nicht hält. Unser Text ist eigentlich noch mal ein bisschen drastischer, der wirklich so weit geht. Ich werde dich vernichten, wenn du die Tora nicht halten wirst, und von Kannibalismus, von Eltern, die ihre eigenen Kinder essen werden vor lauter Not. Also ein wirklich sehr düsterer Abschnitt, der auch in unserem Abschnitt eigentlich noch keine weitere Zukunft eröffnet. Es wird eigentlich so stehen gelassen und erst im nächsten Abschnitt wird dann nochmal die Möglichkeit der Umkehr und des Neuanfangs betont. Und ich habe zunächst mal eben den Text, der, wie er für die Pessach-Haggadah benutzt wird, für die Darbringung der Erstlingsfrüchte genommen. Dann nachher noch einen Text von Leibowitsch zu einem sprachlich recht schwierigen Vers, der etwas über das Verhältnis zwischen Israel und Gott aussagt, und dann eben auch zwei Versuche, einen eher historisch-kritischen und einen eher psychologischen Versuch, wie man mit diesen schwierigen Fluchtexten umgehen kann. Ja, also in unserem, zu Beginn unseres Abschnitts heißt es eben, wenn man in das Land kommt und den Segen des Feldes hat und die ersten Früchte erntet, soll man wirklich ins Heiligtum gehen, mit einem Korb mit seinen Früchten und die dort niederlegen und in Gegenwart des Priesters auch Gott dafür Dank sagen. Und das ist eigentlich ein historischer Rückblick, dass es einem früher eben mal viel schlechter gegangen ist. Man war in Ägypten versklavt und Gott hat einen herausgeholt und jetzt hat man die Früchte des eigenen Landes. Und in unserem Zusammenhang hat der Text, klingt das eigentlich sehr individuell, dass jeder, der seine Erstlingsfrüchte hat, das eben macht. Und das Fest der Darbringung der Erstlingsfrüchte ist dann eigentlich auch Shavuot geworden. Diese Darbringung der Erstlingsfrüchte wird auch in der Mishna ganz feierlich beschrieben, dass jedes Dorf eigentlich einzieht nach Jerusalem und die Früchte hinbringt und alle werden feierlich begrüßt. Aber dieser Text hat auch seinen Eingang gefunden in die Pessach-Haggadah, in den Text, den man am Abend des Pessachfestes liest, was ja eigentlich das Hauptereignis der Pessachfeier ist, eben im Familienfreundeskreis an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Und das ist im Laufe der Jahrhunderte ein sehr entwickelter Text geworden, der letztlich darauf aufbaut, dass es eben im Buch Exodus und einmal auch in Deuteronomium heißt: Wenn dich dein Sohn fragen wird, warum tut ihr das alles, dann erkläre ihm. Das also es nötig ist, von dem Auszug aus Ägypten zu erzählen. Und in der Bibel selber steht noch nicht, dass das zu einem feierlichen Abendessen sozusagen wird, dass man gemeinsam damit, dass man das ungesäuerte Brot isst, dass man den Wein trinkt, die Bitterkräuter isst und solange der Tempel noch stand, auch das Pessachlamm gegessen hat, dass in diesem Rahmen das geschehen soll. Und das wird aber schon in der Mischna beschrieben. Die Mischna beschreibt eben dieses Abendessen in seinen verschiedenen Abschnitten und wenn es dann soweit ist, dass also das zweite Glas eingegossen wird, was wirklich eben spezifisch für Pessach ist. Das erste Glas ist das, was an jedem Schabbat und jedem Feiertag benutzt wird, wo man den Segensspruch über den Feiertag sagt. Aber an Pessach gibt es ja eben vier Gläser, die man trinkt. Und beim zweiten heißt es dann eben, man gießt ihm, also dem Vater beziehungsweise demjenigen, der den Vorsitz über den Seder führt, das zweite Glas ein und hier fragt der Sohn seinen Vater. Und da heißt es dann auch, wenn der Sohn sozusagen, man geht davon aus, der Sohn weiß, hier ist jetzt ein besonderer Abend und er fragt seinen Vater jetzt, was soll das? Warum tun wir das alles? Und es heißt dann da schon, und wenn der Sohn nicht zu fragen weiß, soll der Vater ihn ermutigen. Und das sind eigentlich auch schon formulierte Fragen, die sich auch später in der Haggadah wiederfinden. Nachdem der Sohn dann gefragt hat, heißt es nach dem Verständnis des Sohnes, also nach seiner Aufnahmefähigkeit, lehrt der Vater ihn. Beginnt mit Schande und endet mit Preis und legt aus, der Aramäer wollte meinen Vater vernichten, bis er den ganzen Abschnitt beendet. Also hier haben wir auch wieder dieses Phänomen, es gab zu der damaligen Zeit keine Kapiteleinteilung, keine Verseinteilung der Tora. Wenn man also sagen will, dass ein bestimmter Vers zitiert wird oder ein Abschnitt zitiert wird, zitiert man die ersten Worte. Und hier hat man eben, der Aramäer wollte meinen Vater vernichten, Deuteronomium 26,5, wo dieser Text bei der Darbringung der Erstlingsfrüchte erscheint und heißt, bis er den ganzen Abschnitt beendet. Und hier klingt das eigentlich so, also der Vater liest den Text aus der Tora vor und kann es dann eigentlich selber erklären, wie er es versteht, wie er meint, dass sein Sohn oder so natürlich für alle, also das heißt Sohn wörtlich, aber es würde auch für Töchter und für alle, die überhaupt versammelt sind, gelten. Und im Grunde genommen ist die Interpretation freigestellt. Also das ist die Vorgabe, die die Mischna hat, die wir also um ungefähr 200 schon rechnen können. Und damit sehen wir, dass das rabbinische Judentum sich entschlossen hat, die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten nicht einfach zu sagen, okay, wir lesen halt die Geschichte aus dem Buch Exodus, was ja auch relativ lange Kapitel sind, sondern wir nehmen diesen markanten Text hier aus Deuteronomium 26 als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und erklären den. Und vermutlich hat man sich gesagt, dass vielleicht nicht jeder weiß, was man auch groß dazu erklären soll. Und im Laufe der Zeit und wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Epochen zusammengesetzt, hat sich dann eine Erklärung zu diesen Versen, gebildet. Das heißt, man liest einen Vers vor und dann kommen Erklärungen dazu. Und der Übergang ist eben, wo es heißt in der Pessach-Haggadah, geh und lerne, was Lawan, der Aramäer, unserem Vater Jakob antun wollte. Denn Pharao beschloss, nur die männlichen Kinder zu töten, Lawan aber wollte alles ausrotten. Denn es heißt, der Aramäer wollte meinen Vater vernichten. Dieser zog hinab nach Ägypten, hielt sich dort als Fremder auf, eine geringe Zahl. Und er wurde dort zu einem großen, starken und zahlreichen Volk. Also man könnte sagen, anstatt dass wir jetzt sofort einsteigen in die Geschichte aus der Befreiung aus Ägypten, wird an Lawan, Jakobs Schwiegervater, erinnert, dem vorgeworfen wird, dass er eigentlich noch schlimmer war als Pharao, und alles ausrotten wollte. Und das ist eigentlich schon eine sehr erstaunliche Aussage. Also wir hatten jetzt, wenn diejenigen, die dabei waren, als wir das Buch Genesis gelesen haben, da hatten wir das, dass nachdem Jakob seine 11 Söhne und die Tochter Dina geboren sind, und er auch eine große Herden hat, entscheidet er sich ja, dass er nach Hause zurückkehren will, und er geht heimlich, wohl weil er auch denkt, dass vielleicht sein Schwiegervater ihn nicht ziehen lassen will. Und Laban verfolgt ihn dann auch, unter anderem deswegen, weil Rachel die Teraphim, die Hausgötter, mitgenommen hat. Und dann, während Laban noch Jakob verfolgt, erscheint ihm Gott und sagt ihm, wage es nur ja nicht, Jakob anzurühren. Und hier bei der Interpretation sieht man das so, dass man diese Szene eigentlich so versteht, dass dass Laban möglicherweise Jakob und seine Familie töten wollte. Was keineswegs so selbstverständlich im biblischen Text steht und auch auf jeden Fall ja auch nicht passiert ist. Und zu der Schwierigkeit kommt noch dazu, also hier ist das so, als wäre das selbstverständlich übersetzt, der Aramäer wollte meinen Vater vernichten. Aber de facto kann man das auch anders übersetzen. Dazu habe ich jetzt ein paar Beispiele, die man zusammengestellt hat aus Texten von Nachama Leibowitsch, also schon nach ihrem Tod haben das Schüler zusammengestellt, Schüler von ihr, um eine Pessach-Haggadah eigentlich mit Kommentaren von ihr zu den Bibeltexten zu haben. Und dieser hebräische Text eben, was wir hier in der Übersetzung erstmal als der Aramäer wollte meinen Vater vernichten, ist eben Arami Ovet Avi. Sie also haben das Wort Arami, der Aramäer, und Avi, mein Vater. Und dazwischen steht dieses Verb Ovet, was man eben auf unterschiedliche Weise, wie wir gleich sehen werden, interpretieren kann. Also da haben wir einmal den Kommentar aus, das haben wir jetzt in der Fußnote, in der zweiten Fußnote, aus dem Torah-Kommentar von Rabbi Yitzhak Arama, der Akedat Yitzhak genannt wird. Und er schreibt wirklich, wie problematisch dieser Text ist. Mein ganzes Leben lang habe ich mich über diesen Schriftvers gewundert. Denn wie kann er, also der Schriftvers, sagen, der Aramäer wollte meinen Vater vernichten? Also eben in diesem Fall wird das Verb Ovet als vernichten übersetzt. Und er zog hinab nach Ägypten. Denn tatsächlich, nach dem Wortlaut der Schrift, wollte Laban Jakob nicht vernichten. Im Gegenteil, er gab ihm seine Töchter und in seinem Haus kam er zu Reichtum und Besitz. Und obwohl er ihn verfolgte, weil sie seine Götter gestohlen hatten, hat er schließlich nicht sein Wort übertreten. Und sie haben miteinander gestritten und sich mit einem Bund voneinander getrennt. Und selbst wenn wir annehmen, dass er plante, ihm etwas Böses anzutun, was hat dies mit, und er zog hinab nach Ägypten zu tun? Denn Jakob zieht ja nicht sofort, nachdem er sich von Laban getrennt hat, nach Ägypten, sondern geht erstmal zu seinem Vater Isaak. Unterwegs wird ihm noch Benjamin geboren, Dina wird vergewaltigt, Rachel stirbt. Also da geschehen noch eine Menge Dinge, bis wir überhaupt zum Hinabziehen nach Ägypten kommen. Also dieses Verständnis des Verses hat also einige Schwierigkeiten. Und von daher übersetzt Rabbi Ovadjas Forno das auch ganz anders. Er sagt nämlich, siehe, mein Vater, Avi, das war Jakob. Und er war eine gewisse Zeit ein verlorener Aramäer. Dieses Verb Ovet kann man nämlich auch, kann man nicht nur als von, ist halt die Frage, welches Subjekt und welches Objekt ist. Man kann Ovet auch als verloren übersetzen und hat dann eben, mein Vater war ein verlorener und ein verloren herumziehender Aramäer, der kein festes Haus hatte und daher nicht in der Lage war, ein Volk zu begründen, das geeignet war, das Land zu erben. Ich glaube, jemand ist hier nicht stumm geschaltet. Man hört so ein bisschen Rückkopplung. Irgendwo können Sie bitte alle nochmal nachsehen, ob Sie stumm geschaltet sind. Dann gucken wir mal, ob es jetzt besser wird. Und eine dritte Möglichkeit bietet Rashbam, Shmuel ben Meir, der Enkel Rashis, an. Er sagt nämlich, Abraham war Aramäer, verloren und verbannt aus dem Land Aram. Wie geschrieben steht, geh für dich aus deinem Land. Und es war, als Gott mich umherirren ließ aus dem Haus meines Vaters. Verloren sein und umherirren ist ein und dasselbe für einen Menschen in der Verbannung. Wie geschrieben steht, ich irrte umher wie ein verlorenes Lamm. Also das sind die unterschiedlichen Interpretationen zu diesem Vers. Und es ist klar, die Pessach-Haggadah will also wirklich Laban als einen Bösewicht haben und ihn besonders negativ darstellen. Aber wir sehen, dass man diesen Vers auch anders verstehen kann und eben in Jakob den Aramäer sehen kann, der umherirrt, beziehungsweise in Abraham schon. Sind dazu Nachfragen, Kommentare zu diesem Vers? Erstmal wohl nicht, dann gehen wir weiter. Ja, und dann ging der Vers in Deuteronomium ja weiter, er zog hinab nach Ägypten. Und da kommt jetzt die Interpretation zu, gezwungen durch göttlichen. Ah, Herr Müller, Sie haben noch eine. Ne? Einfach so die Hand schon. Okay. Da kommt dann die Erklärung zu, gezwungen durch göttlichen Befehl. Und auch da haben wir wieder ein gewisses Problem. Und die Herausgeber eben der Haggadah von Nechama Leibowitsch schlagen vor, das auf Genesis 15 zu beziehen. Das ist eigentlich die Ankündigung diese unheimliche nächtliche Szene, wo Abraham ja vorher Tiere schlachten soll und die in zwei Teile legen soll und ihm dann Gott ja ankündigt, dass vier Generationen Fremde sein werden und erst dann die nächste Generation zurückkehren wird. Eigentlich würde das wirklich besser, der Vers auf dieses gezwungen durch göttlichen Befehl, das ist sozusagen, das ist der Plan der Heilsgeschichte. Es ist nicht etwas, was sich Jakob selber ausgesucht hat, sondern die Heilsgeschichte schon zwei Generationen vorher bei Abraham hat das bestimmt. Denn die andere Möglichkeit wäre eben in Genesis 46,3, wo ja Jakob schon erfahren hat, dass Josef lebt in Ägypten und er entscheidet, dass er hinunterzieht nach Ägypten und ihm dann ja in Beersheba Gott erscheint und ihm sagt, fürchte dich nicht hinunterzuziehen, sondern zieh hinunter, ich bin mit dir und ich werde auch dich bzw. deine Nachkommen wieder hinaufführen. Aber da ist eigentlich, wie hier angemerkt, es ist kein Zwang da, denn was Jakob in Genesis 46,3 gesagt wurde, ist nur, dass er sich nicht fürchten solle, hinabzuziehen. Und Gott ihm versprach, dass er hinaufziehen werde. Aber darin liegt keine Erklärung, dass es so sein muss und er verpflichtet ist, hinabzuziehen. Also von daher spricht sicher einiges dafür, dass die Auslegung sich hier eher auf die göttliche Ankündigung, dass die Dinge so kommen werden, an Abraham bezieht. Dann geht der Vers weiter, er hielt sich dort als Fremder auf. Das ist eben dieses Verb, wo auch der Begriff Ger, Fremder, herkommt. Dies lehrt, dass unser Vater Jakob nicht nach Ägypten zog, um sich dort dauernd niederzulassen, sondern um kurze Zeit dort zu verweilen. Denn es heißt in Genesis 47,4, sie sagten zu Pharao, um im Land vorübergehend zu verweilen, sind wir gekommen, denn es gibt keine Weide mehr für die Schafe deiner Knechte, denn schwer ist die Hungersnot im Land Kanaan. Lass bitte deine Knechte jetzt im Lande Goschen wohnen. Ja, dann geht der Vers weiter, eine geringe Zahl, und dazu wird jetzt der Vers aus Deuteronomium 18 genommen, mit 70 Seelen zogen deine Väter nach Ägypten. Und nun hat dich Gott, dein Gott, so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel. Er wurde dort zu einem Volk, und das ist jetzt die Interpretation, das lehrt, dass sie ihre Eigenständigkeit behielten. Also der Gedanke, wo das heißt nicht einfach, sie vermehrten sich, sondern ein Volk zu werden, ist also auch etwas sozusagen eine Gruppe, die von anderen Gruppen unterscheidbar ist. Und er wurde dort eben zu einem Volk, das groß und stark ist. Wie es heißt in Exodus 1,7, die Kinder Israels waren fruchtbar, breiteten sich aus, vermehrten sich und wurden außerordentlich stark. Das Land wurde voll von ihnen. Also eigentlich sind das keine besonders schwierigen Auslegungen. Der Text ist zum größten Teil ja auch relativ klar. Und was ich jetzt eigentlich mit diesem Teil des Verses anfängt, ist, dass man die Worte, die hier vorkommen, da sucht man nochmal in der eigentlichen Exodus-Geschichte oder auch in anderen Bibelversen, sucht man nach einem Vers, wo dieselben Wörter vorkommen, um damit das zu erklären. Und hier ist es eben das Groß und Stark werden. Und dazu kommt dann auch zahlreich. Und da geht man jetzt bis nach Ezechiel. In Ezechiel 16, da ist eine Darstellung, wo eigentlich die Geschichte Jerusalems als Säugling, als neugeborener Säugling, den Gott blutverschmiert und verlassen findet, beschrieben wird. Und das muss man so als eine Allegorie auf den Auszug aus Ägypten verstehen. Und dort heißt es dann eben, dieser Säugling, nachdem er einmal von Gott gerettet ist, wächst zu einer schönen Frau heran, die dann Gott auch heiratet. Das ist eben der Bund mit dem, der Bund am Sinai. Zahlreich wie die Pflanzen des Feldes habe ich dich gemacht. Vermehrt hast du dich und bist groß geworden und bist gekommen in feinstem Schmuck. Brüste reiften und dein Haar spross, doch du warst nackt und bloß. Also da kommen wir nochmal auf eine andere, eben allegorische Darstellung des Auszugs aus Ägypten. Dann haben wir den nächsten Vers aus Deuteronomium. Die Ägypter taten uns Böses an, sie quälten uns und legten uns harte Arbeit auf. Und dieser Ausdruck, die Ägypter taten uns Böses an, da geht man jetzt wieder zurück ins erste Kapitel von Exodus, wie es heißt, lasst uns listig gegen das Volk vorgehen, es könnte sich sonst vermehren. Wenn ein Krieg ausbricht, könnte es sich unseren Feinden anschließen und gegen uns kämpfen und es könnte aus dem Land ziehen. Dann geht es weiter, sie quälten uns und das ist in Exodus direkt der nächste Vers, wie es heißt, sie setzten über sie Steuereintreiber, um sie mit ihrer Lastarbeit zu quälen. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Und sie legten uns harte Arbeit auf. Wie es heißt, dann im übernächsten Vers in Exodus 1, die Ägypter knechteten die Kinder Israels mit Härte, sie verbitterten ihnen das Leben mit harter Arbeit, mit Lehm und Ziegeln und aller Arbeit auf dem Feld. Alle die Arbeit, die sie ihnen aufbürdeten mit Härte. Dann kommt der nächste Vers aus Deuteronomium, da schrien wir zu Gott, dem Gott unserer Väter, und Gott hörte unsere Stimme. Und er sah unser Elend, unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. Ja, Sie sehen auch hier jetzt in dem Text, dass der Gottesname auch nicht ganz ausgeschrieben ist, sondern mit dem Gedankenstrich dazwischen. Ich habe das also kopiert aus der im Internet zugänglichen deutschen Übersetzung der Chabad-Bewegung. Und manche machen es eben nicht nur so, dass sie den vierbuchstabigen Gottesnamen nicht ausschreiben, sondern auch das Wort Gott nicht ganz ausschreiben. Ja, dann auch hier wieder passende Verse aus der Exodus-Geschichte gesucht. Da schrien wir zu Gott, dem Gott unserer Väter, wie es heißt in Exodus 2. Es war in jener langen Zeit, da starb der König von Ägypten und die Kinder Israel seufzten wegen der Knechtschaft und sie schrien, ihr Klagen stieg zu Gott auf von der Knechtschaft. Ist eigentlich ein kleiner Unterschied. Denn in dem Text in Exodus heißt es nur, die Kinder Israels seufzten und schrien, aber nicht, dass sie zu Gott schrien. Also, da könnte man sogar sagen, sie sind schon so weit weg von Gott und fühlen sich so verlassen, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen, zu Gott zu schreien, sondern schreien einfach. Aber ihr Klagen steigt zu Gott auf. Der Text in Deuteronomium ist vielleicht ein Stück frommer und sagt, sie haben wirklich zu Gott geschrien, dass er ihnen hilft. Und Gott hörte unsere Stimme, das haben wir natürlich genauso auch in Exodus. Gott hörte ihr Stöhnen und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Jitzchak und Jakob. Und er sah unser Elend, und das ist jetzt eine etwas weiter hergeholte Erklärung, das ist die Zerstörung des Ehelebens, wie es heißt. Gott sah die Kinder Israels und Gott wusste, und die Erklärung hier in der deutschen Übersetzung ist, er wusste auch das Verborgene, also dass dass das Eheleben zerstört wird, dass Mann und Frau nicht mehr zusammenkommen, ist ja etwas, was man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sieht, sondern eben im Verborgenen geschieht. Und hier habe ich nochmal in der Fußnote einen Text gebracht, den hatten wir, als wir im Exodus die Schilderung des Baus des Bundeszeltes hatten. Da ging es ja um das Wasserbecken. Das mit den Spiegeln, das war auch ein schwieriger Ausdruck dort, aber eine Interpretation ist eben, dass das Wasserbecken mit den Spiegeln der sich scharenden Frauen gebaut wurde. Und dazu schreibt eben Rashi, die Töchter Israels hatten Spiegel, in die sie blickten, wenn sie sich schmückten. Und selbst diese unterließen sie nicht, als Spende für die Wohnstätte zu bringen. Mose verschmähte sie, weil sie für den bösen Trieb gemacht waren. Da sagte ihm der Heilige, gepriesen sei er, nimm sie an, denn diese sind mir lieber als alles andere, denn mit ihrer Hilfe stellten die Frauen viele Heerscharen in Ägypten auf. Als ihre Männer von der harten Arbeit erschöpft waren, gingen sie und brachten ihnen zu essen und zu trinken und fütterten sie, nahmen die Spiegel und jede sah sich mit ihrem Mann im Spiegel, und sie bemühten sich um sie mit Worten, sagten, ich bin schöner als du. Und so erregten sie die Lust ihrer Männer, und sie hatten miteinander Verkehr. Sie wurden schwanger und gebaren dort, wie es heißt, aus dem Hohen Lied jetzt zitiert, unter dem Apfelbaum habe ich dich erweckt. Also der Versuch der Frauen, die Zerstörung des Ehelebens durch die schwere Arbeit, die eigentlich kein Eheleben und überhaupt keine Form von Entspannung noch mehr ermöglicht. Dann geht es weiter, was man eben auch vor Gott bringt und was Gott sieht. Also er sah unser Elend, das war die Zerstörung des Ehelebens, unsere Mühsal, das sind die Söhne, wie es heißt, jeden neugeborenen Sohn sollt ihr in den Fluss werfen und jede Tochter könnt ihr leben lassen. Und unsere Bedrängnis, das ist die Bedrückung, wie es heißt in Exodus 3, ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie bedrängten. Dann kommt der nächste Vers jetzt aus unserem Text. Gott führte uns aus Ägypten mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, mit großer Erhabenheit und mit Zeichen und Wundern. Und das ist jetzt auch, es kommt ein Text, der offensichtlich eine ganz wichtige Botschaft bringen will. Gott führte uns aus Ägypten. Nicht ein Engel, nicht ein Seraph und nicht ein Bote, sondern Gott gesegnet sei er in seiner Herrlichkeit. Er selbst, wie es heißt in Exodus 12, ich werde durch das Land Ägypten ziehen in dieser Nacht und werde erschlagen jeden Erstgeborenen im Land Ägypten, von Mensch bis Vieh, und an allen Götzen Ägyptens werde ich Gericht üben. Ich, Gott, ich werde durch das Land Ägypten ziehen, ich, nicht ein Engel. Ich werde erschlagen jeden Erstgeborenen, ich, nicht ein Seraph. Alle Götzen Ägyptens werde ich mit einem Strafgericht heimsuchen, ich, kein Bote. Ich, Gott, ich bin es, kein anderer. Also hier ist auch, was auch heute viele Forscher sagen, dass die Pessach Haggadah natürlich nicht in einem luftleeren Raum entstanden ist, sondern sicher auch in Auseinandersetzungen, sei es bewusst, sei es unbewusst, mit der sich entwickelnden christlichen Ostertradition, die den Exodus als ein Vorbild für Ostern sieht und die dann auch, die Kirchenväter legen es auch schon so aus, dass eigentlich schon Jesus mitgewirkt hat, eigentlich an der Stelle von Mose beim Auszug aus Ägypten. Und hier ist es eben der jüdischen Interpretation ganz wichtig zu sagen, Gott hat alles selber gemacht. Und damit werden andere Bibelverse weggelassen, denn es heißt auch in Exodus 12 an einer Stelle, der Vernichter wird umgehen. Und da ist nicht so klar, ob der Vernichter, ob das Gott selber ist oder vielleicht der vernichtende Engel. Und außerdem spielt ja auch Mose eine ganz wichtige Rolle. Und Mose wird in der ganzen Pessach Haggadah nie erwähnt. Es gibt mal einen Nebensatz, wo sein Name vorkommt. Aber die Pessach Haggadah ist offensichtlich bewusst so gebaut, dass der Name des Mose nie vorkommt. Also auch seinen Anteil an dem Auszug wollte man wohl herausnehmen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum man den Text aus Deuteronomium 26 gewählt hat als Nacherzählung des Auszugs aus Ägypten, weil dieser Text eben Mose nicht erwähnt. Dann geht es weiter, eben wie Gott uns herausgeführt hat, mit starker Hand. Das ist die Pest, weil es nämlich bei der Plage der Pest in Exodus 9 heißt, die Hand Gottes, also wir haben ja auch wieder die Hand, wird gegen dein Vieh auf dem Feld sein, gegen die Pferde, die Esel, die Kamele, gegen Rind und Kleinvieh, eine sehr schwere Pest. Also hier haben wir die Hand Gottes und die Pest zusammen und von daher wird das jetzt auf die Pest interpretiert. Und aus, mit, also mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Und das ist jetzt eine interessante Interpretation, die in eine völlig andere Geschichte geht. Das ist das Schwert, wie es heißt im ersten Buch der Chronik, das gezückte Schwert in seiner Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Das ist aus der Geschichte, die schon im zweiten Samuel-Buch erzählt wird und im Chronik dann wieder erzählt wird. Und im Buch der Chronik kommt eben das Wort Schwert auch vor in der Variante, wo David wohl gegen Ende seines Königtums beschließt, er will eine Volkszählung durchführen. Und das soll sein Feldherr Joab machen. Und Joab ist schon nicht glücklich damit und sagt auch, Gott hat dir die Herrschaft über ein zahlreiches Volk gegeben, du musst es doch nicht zählen, wie viele es sind. Und David schickt ihn aber los zu zählen. Und Gott ist der Meinung, dass das nicht in Ordnung ist und schickt den Propheten Nathan zu David und sagt ihm, du kannst wählen, welche Strafe du bekommst, ob es eine Plage wird, ob es Krieg wird, ob es eine Hungersnot wird. Also es ist verboten, das Volk zu zählen, um sozusagen den göttlichen Segen nachzuprüfen. Und David entscheidet sich dann für die direkte göttliche Strafe, die Plage, die auch viele Menschen hinrafft. Und dann heißt es eben, man sieht den Engeln des Herrn mit gezücktem Schwert über Jerusalem stehen. Und das ist der Moment, wo David zu Gott sagt, ja, aber ich habe doch gesündigt, was hat das Volk getan? Wieso sterben so viele Menschen? Und damit wird dann gebietet Gott der Plage Einhalt und David soll dann die Tenne des Araunah an der Stelle, wo der Engel mit dem Schwert steht, kaufen und das wird dann der Ort, wo sein Sohn Salomo den Tempel bauen wird. Also wir gehen hier in eine völlig andere Geschichte, wo auch das Schwert Gottes sich nicht gegen die Feinde der Israeliten, gegen Ägypten wendet, sondern gegen die Israeliten selber, weil David diese Volkszählung getan hat. Dann geht es weiter mit großer Erhabenheit. Dies ist die Offenbarung der Schechina, also der göttlichen Gegenwart. Wie es in Deuteronomium 4 heißt, hat Gott je das Wunder getan, ein Volk aus der Mitte eines anderen Volkes herauszunehmen, mit Prüfungen, mit Zeichen und Wundern, mit Krieg und starker Hand und ausgestrecktem Arm und mit großen erhabenen Erscheinungen, wie all das, was Gott, euer Gott, in Ägypten vor euren Augen getan hat. Und mit Zeichen, das ist der Stab, also der Stab des Mose, mit dem er ja einen großen Teil der Zeichen getan hat, wie es heißt in Exodus 4, diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen vollbringen wirst. Und Wundern, und hier springen wir auch wieder in was ganz anderes, das ist das Blut, wie es heißt eben beim Propheten Joel, ich werde Wunder geschehen lassen im Himmel und auf der Erde und gleich dann nach der Regieanweisung, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Das heißt, bei Joel ist das ein Endzeitszenario, wie diese Wunder aussehen werden. Und das wird hier auch auf unseren Text interpretiert. Und hier kommt man jetzt gegen Ende des Textes, den man gelesen hat. Und da soll man eigentlich etwas Wein vergießen. Hier ist es ein bisschen vornehmer ausgedrückt, dass man den Wein in ein zweites Gefäß schüttet. Also eigentlich ist es eher üblich, eben den Finger in das Weinglas zu tauchen und etwas Wein zu verschütten auf dem Teller. Danach kommt dann noch eine andere Erklärung für die Formulierung des letzten Verses, eben mit starker Hand, ausgestrecktem Arm, großer Erhabenheit mit Zeichen und Wundern. Jetzt werden nämlich die Plagen gezählt. Das ist sozusagen diese Formulierung, insgesamt 10 Plagen ergibt, nämlich mit starker Hand, das sind 2 Plagen, mit ausgestrecktem Arm 2, mit großer Erhabenheit 2. Und hier ist der Grund, dass das jeweils als 2 gezählt wird, weil wir ein Substantiv und ein Adjektiv haben. Also das wird jeweils als 2 gezählt. Und dann haben wir 2 Wörter, die im Plural stehen, mit Zeichen und mit Wundern. Und das Mindestmaß vom Plural sind immer 2. Und darum gilt das also auch jedes Mal als 2. Und auf die Weise kommt man dann auf 10 Plagen. Und dann heißt es eben sozusagen abschließend, das sind die 10 Plagen, die der Heilige gesegnet ist, der über die Ägypter in Ägypten gebracht hat. Das sind sie und dann werden sie aufgezählt und da wird auch bei jedem Namen, der genannt wird, nochmal etwas Wein verschüttet. Eben Blut, Frösche, Ungeziefer, wilde Tiere, Pest, Aussatz, Hagel, Heuschrecken, Finsternis, das Erschlagen der Erstgeburt. Und danach geht es dann noch sehr lange weiter. Das steigert sich noch enorm, dass man sagt, es waren nicht 10 Plagen, sondern noch viel mehr Plagen. Und dann kommen noch die Plagen, die am Schilfmeer verhängt worden. Also in späteren Zeiten war da offensichtlich der Wunsch, all die Bestrafung der Ägypter in noch drastischeren Farben zu schildern. Aber das hat eigentlich nichts mehr mit unserem Text hier in Deuteronomium 26 zu tun. Ja, ich habe halt diesen Text genommen, weil das wirklich sozusagen die Anwendung unseres Texts hier aus unserem Wochenabschnitt ist, wo eigentlich eben ein Text, den sozusagen jeder kennt, der einmal im Jahr gelesen wird und in dem Sinne also sehr populär ist. Und da gibt es auch so ein bisschen die Technik von Midrashim, wie man auf unterschiedlichen Arten, sei es, dass man etwas erklärt, indem man einen anderen Bibelvers nimmt, sei es, dass man eher eine philosophische Interpretation macht. Also es gibt unterschiedliche Dinge, wie man so einen Text interpretiert. Ja, es sind dazu Fragen, Anmerkungen? Ja, Frau Dankowski.
Ich bin immer noch nicht ganz klar mit diesem schönen Vers, interessanten Vers. Mein Vater war ein Aramäer, beziehungsweise Jakob. Ich hatte da noch so ein bisschen auf nochmal eine Erklärung gehofft, damit ich das bei mir in meinem Hirn besser sortieren kann. Also mir ist das so vertraut, dieses, und das ist ja auch historisch eine ganz wichtige Aussage an der Stelle, wie so im alttestamentlichen Theologie eine enorme Rolle spielt. Aber diese andere Variante, die eben auch auftauchte in Bezug auf Laban und eventuell Tötungsabsichten, wenn Sie da noch mal was zu sagen können, wie man das genau an dem Text festmachen könnte.
Ja, also es scheint schon so, dass, also ich meine, ich hatte jetzt hier mittelalterliche Erklärer genommen, aber es spricht wohl durchaus einiges dafür, dass die auch Ihnen vertraute Erklärung, eben mein Vater ist ein herumirrender Aramäer, dass das auch in der jüdischen Tradition eine alte und auch relativ prominente Auslegung ist. Und es könnte durchaus sein, dass die Pessach Haggadah zum ersten Mal diese andere Interpretation hat. Und es ist hier eine Tendenz da, sozusagen jemanden als noch böser als Pharao darzustellen, nämlich den Laban. Da fragt sich wirklich heutige moderne Forschung, wie kommt man dazu? Wieso ist der Laban sozusagen noch schlimmer als Pharao? Und es gibt einen israelischen Forscher, der sich eben gerade auch sehr viel mit den Reaktionen auf christliche Interpretationen befasst hat, der das so ein bisschen sieht, dass Laban eigentlich wie der neue Herodes dargestellt wird, von dem ja im Matthäusevangelium die Tötung der Kinder berichtet wird, weil er Angst hat, dass der Messias geboren ist, dass es in die Richtung irgendwo geht. Rein sprachlich gesehen, also Laban wird schon auch mal Aramäer, der Aramäer ist und in Aram lebt, das ist klar. Also in dem Sinne ist das nicht schwierig zu machen. Und Und von daher kann man diese Interpretation nehmen. Es hat vielleicht auch was damit zu tun, gerade bevor dieser Text kommt, heißt es, in jeder Generation standen sie gegen uns auf, um uns zu vernichten. Also das ist auch eine so jüdische Geschichtssicht, die natürlich so faktisch auch nicht stimmt, dass man sagt, wir sind immer schon verfolgt worden, in jeder Generation gab es jemanden. Und von daher, das fängt also nicht mit Pharao an, da ist schon Laban. Und sozusagen auch in dieser Geschichtsperspektive eben die Dinge noch ein Stück vorzuschalten und sie nicht erst in Ägypten anfangen zu lassen, sondern noch ein Stück weiter vorne zu gehen. Das, so eine richtig, also eigentlich, man hätte sich auch gut auf Pharao beschränken können, würde ich sagen, die Geschichte. Und da ist es halt viel eindeutiger, während man, das haben wir ja auch in dem Text von Yitzhak Arama gesehen, man muss sich eigentlich schon ein bisschen anstrengen, um wirklich diesen Text auf Laban zu interpretieren. Es ist eine etwas gewaltsame Interpretation, wo man dann vielleicht auch immer sagen kann, also offensichtlich wollte man hier etwas finden, was solche Interpretationen gibt es natürlich auch.
Nochmal kurz nachgehakt.
Ja.
Bei dem Vater, wofür würden Sie sich entscheiden? Oder vielleicht möchten Sie sich auch gar nicht entscheiden. Bei dem Vater Aramäer eher an Jakob oder an Abraham zu denken?
Ah ja.
Das ist auch noch mal eine spannende Frage.
Ja.
Hier kommt gerade die Frage, wir sind gerade auf Seite 1 in Fußnote 2, wo es um die Übersetzung des Verses Deuteronomium 26,5, der Aramäer wollte meinen Vater vernichten. Dass man eben auch übersetzen könnte, mein Vater war ein verlorener oder umherirrender Aramäer. Also vom Wortlaut her halte ich auf jeden Fall die Interpretation des Umherirrens für die wahrscheinlichere als die des Vernichtens. Das würde ich schon sagen. Und ich bin es sozusagen gewohnt, und so tun es eigentlich auch normalerweise die christlichen Auslegungen, dass man es auf Jakob anwendet. Aber eigentlich, wenn ich es mir überlege, passt es für Abraham eigentlich noch ein Stück besser, dass er wirklich derjenige, der ist, der ja auch von Gott losgeschickt, dem ja auch eindeutig gesagt wird, zieh weg aus deiner Heimat. Und in dem Sinne ist es, macht es vielleicht wirklich Sinn, das auf Abraham hinzuziehen. Und wir hatten ja auch das Problem, was der Yitzhak bringt. Wie kann man sofort nach diesem Vers sagen, und er zog hinab nach Ägypten? Auf Abraham würde das sofort passen. Denn bei Abraham haben wir ja eigentlich erst gerade im verheißenen Land angekommen, und dann ist schon eine Hungersnot und er zieht nach Ägypten. Also das wäre auch nochmal ein Grund, wo man vielleicht sagen könnte, eigentlich passt das ganz gut zu Abraham. Aber wir haben ja schon gelernt, die Tora hat 70 Gesichter mindestens, und da muss man ja sich nicht für eine Erklärung entscheiden, aber man darf natürlich eine bevorzugen und vielleicht auch mal sagen, es gibt vielleicht auch Erklärungen, die nicht so gesund sind und die man besser zur Seite stellen sollte und andere bevorzugen sollte. Das ist natürlich auch legitim. Herr Schobes.
Ich hatte noch eine rein technische Frage. Wann
Ja.
und wo hat denn die Pesach-Haggadah den heute üblichen Wortlaut angenommen?
Das ist ein Wachstum von Hunderten von Jahren. Also wir haben so die ersten Hinweise können wir wahrscheinlich indirekt aus dem Neuen Testament entnehmen, wo ja in den synoptischen Evangelien das letzte Abendmahl als ein Pessachmahl dargestellt wird. Und da heißt es am Ende, also da wird zumindest auch schon mal klar, dass es diese offensichtlich Becher von Wein gibt, die getrunken werden, was in der Bibel ja nicht so steht. Und es heißt, dass sie nach dem Lobgesang hinausgingen. Und dieser Lobgesang sind die Hallelpsalmen, die ja auch bis heute gesungen werden. Das ist wahrscheinlich das Älteste, was man somit wohl noch, auch noch zur Zeit des Tempels nachweisen kann. Und dann haben wir als nächstes eben in der Mischna um 210 rum, haben wir schon eine gewisse Grundstruktur und eben auch schon die grundsätzliche Aussage, dass Deuteronomium 26 gelesen wird. Und dann haben wir schon eben weitere Zitate in den Talmudim, und Manche Sachen sind noch später. Es gibt zum Beispiel Maimonides hat in der Mishneh Torah, wo er die Gebete bringt, hat er auch seinen Text der Pessach Haggadah und da fehlen eine Menge von späteren Anhängen, gerade die Schlusslieder, die hat Maimonides noch nicht gekannt. Das ist das heißt also auch um das Jahr 1200 rum, waren viele Teile noch nicht da, die heute als selbstverständlich gelten. Also das muss man wirklich, und wahrscheinlich muss man sagen, das, was in der Mitte ist, ist das Älteste. Und es ist sowohl vorne als auch hinten sind die Sachen immer mehr. Was man am Anfang und am Ende hat, kann man grundsätzlich in etwa sagen, sind die jüngeren Texte und je mehr man in die Mitte kommt, das sind die älteren. Da gibt es auch immer noch wieder neue Forschungen zu, wie das genau gekommen ist. Und natürlich gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Traditionen, ob es sephardische oder aschkenasische Juden gibt, aber auf jeden Fall ein Text, der sich immer wieder erneuert hat, so wie es auch heute. Also normalerweise den Text, wie er so ist, lässt man heute, aber man schreibt neue Interpretationen dazu und man ist eigentlich auch nicht wirklich verpflichtet, den Text so zu lesen. Man könnte auch andere Dinge nehmen. Also das ist vielleicht auch gerade, weil eben der verpflichtende Rahmen nicht so groß ist. Das ist eine der Möglichkeiten, Dinge auch immer wieder neu auszuschmücken und sie neu zu aktualisieren.
Sehr.
Ja, Herr Schobes noch jetzt.
Ich hoffe, dass es heute mit der Verständigung besser geht. Ist das richtig?
Im Moment klingt es sehr gut.
Wunderbar. Also, ich fand das jetzt wunderbar hergeleitet, aber mit der Logik und so kann ich ihm nicht so richtig folgen, weil ich das teilweise so weit geholt finde und es mich, wie Sie es ja auch erwähnt haben, nicht so richtig überzeugend finde. Wie ist es denn, wenn das heute verwendet wird als Text, der bei einer familiären Zusammenkunft gelesen wird? Wie geht man denn da heute normalerweise mit um? Mit diesen Widersprüchen, die ich nicht aufgelöst fand.
Also ich denke, orthodoxe Juden, die auch diese Art der Midrashim gewohnt sind, die haben da kein Problem mit. Und wir haben ja eigentlich noch einen relativ leichten Text, weil der Grundtext ja nicht so wahnsinnig schwierig ist. Da gibt es viel Sachen, die auch viel weiter hergeholt sind. Und es ist auch wirklich nicht immer der Gedanke, also ein solcher Midrash, der möchte nicht unbedingt den Wortlaut bringen. Der behauptet auch nicht, dass er den Wortlaut bringt, sondern er versucht eher assoziativ, denke ich mal, denn eben, ich hatte ja gesagt, eins der Prinzipien ist, einen anderen Vers zu suchen, in dem dasselbe Wort auftaucht. Und das kann manchmal ganz genial sein. Das kann auch manchmal sagen, okay, was soll das jetzt sozusagen? Aber eben, wenn man das gewohnt ist, dann überrascht einen das nicht. Und ich denke, natürlich, die Pessach Haggadah wird ja auch benutzt von eher weniger praktizierenden Familien. Und ich könnte mir denken, dass sie das vielleicht einfach so runterlesen, weil das dazugehört und auch nicht allzu viel damit anfangen können und vielleicht dann selber sich ihre eigenen Gedanken darüber machen. Oder man liest es einfach so runter, weil das halt der Text ist, der im Buch steht. Das kann sich auch unterschiedlich sein. Aber und natürlich auch diese Erklärung, und auch gerade, es geht ja auch hier nicht um einen halachischen Text, sondern um die Auslegung von einer historischen Beschreibung. Also von daher ist man durchaus auch frei, Dinge anders zu interpretieren. Und eben auch reichen solche Texte wie eben die Haggadah, die man mit Kommentaren von Nechama Leibowitsch rausgegeben hat. Das sind wirklich auch so Versuche, Dinge, die ein bisschen schwierig sind oder widersprüchlich sind, da auch noch mal ein bisschen tiefer nachzugraben und zu gucken, wie was Kommentatoren dazu sagen, damit das ein bisschen klarer wird. Herr Müller.
Ja. Mit 70 Seelen zogen die Väter nach Ägypten und sie baten den Pharao, im Lande Goschen vorübergehend verweilen zu dürfen, weil im Lande Kanaan große Hungersnot herrschte. Warum Kanaan? Die kommen doch gar nicht aus Kanaan.
Doch natürlich kommen sie, die Brüder Josefs kommen natürlich aus dem Land Kanaan. Es
Moment,
geht ja
wenn
um die
man setzen.
Erzählung, wo nachdem Josef der Herrscher in Ägypten geworden ist und er ja jetzt das Getreide aus den reichen Jahren
Ja.
gesammelt hat. Und es das heißt ja dann eben, dass die Hungersnot ist nicht nur in Ägypten, sondern sie ist auch
Ja,
in
ja.
Kanaan. Und deswegen schickt ja Jakob seine Söhne los, um Getreide in Ägypten zu besorgen. Und so kommen dann schließlich und endlich, als sie eben erfahren, dass es ihr Bruder ist, der der Herrscher in Ägypten ist, ziehen sie von Kanaan nach Ägypten.
Also das ist der Jakob.
Ja, es
Der
ist Jakob
Jakob,
und
der
seine
darunter
Söhne.
zieht.
Ja.
Das ist der Jakob. Aber er will doch nur vorübergehend da bleiben.
Ja, so, bis die Hungersnot vorbei ist, das ist eigentlich das, was man eben aus dem hebräischen Verb lagur ableiten muss, dass es eben ein nicht festes Wohnen bezeichnet. Die Geschichte geht natürlich anders aus, denn sie bleiben ja in mehrere Generationen da, weil es ihnen offensichtlich in Ägypten gar nicht so schlecht gefällt. Und das
Ja,
wäre auch etwas, was
sie
nach
leiden doch
manchen.
enorm.
Bitte?
Sie leiden doch in Ägypten.
Erst nachdem Josef gestorben ist und ein neuer Pharao kommt. Zunächst mal, das hören haben wir noch am Ende vom Buch Genesis gehört. Josef sorgt ja für seine Brüder und deren Kinder und versorgt sie mit Nahrung und siedelt sie in dem Land an. Und während die Ägypter ja schließlich sogar ihr Land, ihr Vieh verkaufen, um von Josef Geld zu bekommen und Getreide zu bekommen, heißt es demgegenüber, dass die Kinder Israels fruchtbar sind und sich mehren. Also die Anfangszeit in Ägypten ist gut und damit fängt ja auch das Buch Exodus an, eben zu sagen, die Ägypten, Israel, die Nachkommen Jakobs sind in Ägypten zahlreich und fruchtbar geworden und dann kommt eben ein neuer Pharao, der nicht mehr weiß oder nicht mehr wissen will, dass Josef mal Gutes an Ägypten getan hat, und der jetzt in Panik gerät, dass das Volk so zahlreich geworden ist und anfängt es zu unterdrücken. Aber bis es soweit war, haben sie in Ägypten ganz gut gelebt. Und das hören wir ja auch immer wieder in den Klagen in der Wüste. Wenn sie da nur das Manna haben oder Hunger haben, sagen sie, ja, in Ägypten hatten wir doch Fleischtöpfe und Melonen und Gurken und ich weiß nicht, was noch alles. Also sie haben durchaus auch positive Erinnerungen.
Hier ist schwer, sich zu verorten.
Ja, es ist ein bisschen, weil es eben durch so viele unterschiedliche Etappen des Aufenthalts der Israeliten geht. Aber man, das ist vielleicht eben auch das Praktische an dem Text in Deuteronomium 26, der wirklich in wenigen Versen das ganze Geschehen von der Ankunft der Jakobs und seiner Söhne in Ägypten über die Sklaverei bis zum Auszug zeigt. Und unsere Auslegung geht jetzt in diese ganze lange ausführliche Geschichte, die letzten Kapitel vom Buch Genesis und die ersten 12 Kapitel vom Buch Exodus einschließt.
Ja, mich würde noch mal auf Seite 3 im zweiten Absatz die vielen Ichs interessieren da. Weil ich habe den Urtext nicht vorliegen, wird da tatsächlich gesagt, so wie es hier in der Übersetzung aussieht, ich, nicht ein Engel, ich,
Ja,
nicht
das
ein
ist wirklich
Seraph.
das Personalpronomen Ani, jedes Mal steht da.
Ani oder Anochi?
Ani, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist wirklich, was ja schon eher auch wirklich im Hebräischen seltener ist, dass das so, weil normalerweise ist das Ich ja in der Verbform drin, aber hier
Ja.
ist es wirklich ganz prägnant rausgestellt und das kommt so auch in der Übersetzung ganz gut raus, eben wirklich genau zu betonen, es war wirklich nur Gott und niemand anders, der die Befreiung durchgeführt hat.
Weil das läuft ja auf eine Selbstdarstellung raus, ja.
Ja, beziehungsweise auf eine Ablehnung, also es, sozusagen, es wird ja Gott in den Mund gelegt und Der Gedanke ist eben, man will ablehnen, dass irgendeine weitere Macht neben Gott noch einen Anteil hatte an dem Auszug aus Ägypten. Und das ist wahrscheinlich eine Auseinandersetzung mit christlichen Interpretationen des Exodus. Ja, vielleicht lassen wir dann diesen Text aus der Pesach Haggadah erstmal sacken und gehen zu dem Text von Jeschajahu Leibowitz, zu zwei Versen, die eben auch nicht ganz leicht zu übersetzen sind, in Deuteronomium 26, 17 bis 18. Ich habe hier erstmal, um ein bisschen reinzukommen, die beiden hauptdeutschen Übersetzungen, die Luther-Übersetzung und die Einheitsübersetzung gegeben. Also Luther übersetzt es so: Du hast dir heute vom Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein wolle und dass du sollest in allen seinen Wegen wandeln und halten seine Gesetze, Gebote und Rechte und seiner Stimme gehorchen. Und der Herr hat dich heute sagen lassen, dass du sein eigenes Volk sein wollest, wie er dir zugesagt hat und alle seine Gebote halten wollest. Also das Luther benutzt die Übersetzung, du hast dir sagen lassen und der Herr hat dich heute sagen lassen. Also das ist das Verb, um das es uns gehen wird. In der Einheitsübersetzung klingt das etwas anders. Heute hast du der Erklärung des Herrn zugestimmt. Er hat dir erklärt, er will dein Gott werden und du sollst auf seinen Wegen gehen. Seine Gesetze, Gebote und Rechtsentscheide bewahren und auf seine Stimme hören. Und der Herr hat heute deiner Erklärung zugestimmt. Du hast ihm erklärt, du möchtest das Volk werden, das ihm persönlich gehört, wie er es dir zugesagt hat. Du willst alle seine Gebote bewahren. Also hier haben wir statt sagen lassen, das Erklären als Übersetzungsmöglichkeit. Und dazu kommt jetzt Jeschajahu Leibowitz. Bei diesem gewaltigen Abschnitt Kitavor, dem Abschnitt der Segnungen und Flüche, der wunderbarsten Bestimmungen für die Zukunft und der furchtbarsten Mahnung, möchte ich mich nur mit zwei Versen befassen. Zwei Verse, in denen ich mir erlaube, eine Art Schlüssel zum Verständnis der tiefsten Grundlage in der Glaubenswelt Israels über das Verhältnis zwischen Israel und seinem Gott zu sehen. Oder wagen wir zu sagen, zwischen dem Gott Israels und seinem Volk. Ich lese die beiden Verse, wie sie dastehen. Und ich habe jetzt die Verbformen im Hebräischen gelassen. Mose spricht zum Volk Israel. Ihn, he'emarta, heute dir Gott zu sein, auf seinen Wegen zu gehen, seine Gesetze, Gebote und Rechtsvorschriften zu wahren und auf seine Stimme zu hören. Und er, he'emircha, also dieses ka am Ende, das ist das Suffix für dich, heute ihm ein ausgezeichnetes Volk zu sein, wie er zu dir gesprochen hat, und alle seine Gebote zu wahren. Zuallererst muss man sich mit jenem Wort befassen, das in der Bibel nur einmal vorkommt, leha'amir. Das in grammatischer Hinsicht die Hif'il-Form von Amar sagen ist. Also im Hebräischen oder überhaupt in semitischen Sprachen ist es so, dass die Verben aus meist drei Konsonanten bestehen und die können aber dann noch durch Vorschalten teilweise von einem Buchstaben noch eine weitere Form, die von der Grundform abweicht haben. Also die Grundform des Verbes amar ist eben sagen. Und wenn man jetzt die sogenannte Hif'il-Form, da heißt es dann eben ha'amir, wo das ha vorgeschaltet wird, der Hif'il drückt normalerweise etwas Veranlassendes aus. Es ist eigentlich, Luther hat das so übersetzt, wir haben dich sagen lassen, das ist der Versuch Luthers, dieses Hif'il im Wörtlichen zu übersetzen. Und dazu schreibt Leibowitz eben, die Deutungen zu diesem Wort sind zahlreich, sowohl in der Auslegung der Tora als auch in ihren Übersetzungen, in unseren alten Übersetzungen wie in den modernen Fremdsprachen. Es gibt eine sehr interessante Erklärung, und das ist eigentlich auch die Luther offensichtlich übernommen hat, dass es sich tatsächlich um das Hif'il von Amar handelt, sagen lassen. Aber dies fordert Erklärungen, die wir hier nicht bringen können. die große Mehrheit der Ausleger und Übersetzer. Und mir scheint auch wir, wenn wir diese Verse unvoreingenommen lesen, verstehen es so, dass dieses Wort etwas über die Kommunikation zwischen Gott und dem Volk sagt. Manche übersetzen es in der Bedeutung von Wahl oder von für sich aussondern. Und ich habe auch gehört, und das kann ich nicht beurteilen, er konnte kein Arabisch, dass es im Arabischen ein Wort gleichen Ursprungs gibt, das die Beziehung zwischen Bräutigam und Braut bezeichnet, zwischen dem Verlobten und seiner Verlobten. Diese Bedeutung wäre sehr passend für unseren Vers. Scheinbar ist es ein gegenseitiges Verhältnis. Du hast heute ihn erwählt, dir Gott zu sein, und er hat dich heute erwählt, ihm ein ausgezeichnetes Volk zu sein. Gibt es eine Kausalbeziehung zwischen diesen beiden Dingen? Weil du ihn erwählt hast, dir Gott zu sein, deshalb hat er dich erwählt, ihm ein ausgezeichnetes Volk zu sein? Oder vielleicht sogar umgekehrt, weil er dich erwählt hat, ihm ein ausgezeichnetes Volk zu sein, deshalb hast du ihn erwählt, dir Gott zu sein? Oder sind dies vielleicht zwei parallele Dinge und es gibt keine Kausalbeziehung zwischen ihnen? Und siehe da, wenn wir uns die beiden Verse noch einmal ansehen, werden wir entdecken, dass die Beziehung zwischen ihnen unendlich viel tiefer ist als alle unsere Vermutungen. Ihn hast du heute erwählt, dir Gott zu sein. Und worin findet diese Erwählung ihren praktischen Ausdruck? Er, Mose, sagt, dass du auf dich genommen hast, auf seinen Wegen zu gehen, seine Gesetze, Gebote und Rechtsvorschriften zu wahren. Dies ist unsere Bezugnahme auf Gott. Und der zweite Vers, und er hat dich heute erwählt, ihm ein ausgezeichnetes Volk zu sein. Und worin drückt sich dies aus? Man könnte meinen, wenn die Erwählung, mit der sich Israel ihn erwählt hat, in der Bewahrung seiner Gebote zum Ausdruck kommt, könnte man erwarten, dass die Erwählung, mit der er sich das Volk Israel erwählt hat, in etwas zum Ausdruck kommen wird, das er Israel tun wird. Aber was steht hier geschrieben? Und er hat dich heute erwählt, ihm ein ausgezeichnetes Volk zu sein, wie er zu dir gesprochen hat und all seine Gebote zu wahren. Die Erwählung, mit der er sich Israel erwählt hat, kommt darin zum Ausdruck, dass Israel seine Gebote wahrt. Diese beiden Verse sind nicht nur nicht zwei parallele Dinge und nicht zwei Dinge, sondern von denen eines der Grund für das zweite ist, sondern sie sind eines. Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Volk oder das Verhältnis zwischen dem Volk und seinem Gott sind nicht zwei einander gegenüberstehende Dinge, sondern ein und dieselbe Sache. Die Tatsache, dass das Volk ihn als Gott annimmt, ist die Tatsache, dass Gott dieses Volk erwählt hat. Dies ist der tiefste Begriff der Erwählung des Volkes Israel. Er hat das Volk Israel erwählt. Und worin kommt dies zum Ausdruck? Darin, dass das Volk Israel sich ihn als seinen Gott erwählt hat. Diese Angelegenheit findet ihren Ausdruck in einem der größten, vielleicht dem größten und erhabensten Zeugnis, das es im Judentum für den Glauben gibt, in jenem Gebet, das meinem Verständnis nach das zentralste aller Gebete ist, obwohl man es oft gering schätzt, weil es den Betenden so geläufig ist, dem Aleinu, dem zentralen Abschnitt des Neujahrsgebetes. Uns liegt es ob, das ist eben das hebräische Wort Aleinu, den Herrn des Weltalls zu preisen, Größe zu zollen, dem Bildner des Anbeginns. Ich habe in die Fußnote den vollständigen Text gestellt. Das ist also ein Text, der ursprünglich im Neujahrsgebet war. Den wir jetzt ja am Schabbat und am Sonntag fällt ja jetzt das jüdische Neujahr. Und da wird dieser Text gesprochen. Und das ist auch dann bei der Wiederholung des Vorbeters, ist das etwas, was sonst im jüdischen Gottesdienst nie vorkommt, dass man sich dann auch wirklich hinkniet und verneigt an dieser Stelle. Und wenn das ursprünglich also ein Text war, der nur im Neujahrsgebet gebetet wurde, ist es dann später in das tägliche Gebet aufgenommen worden und ist eigentlich immer das Abschlussgebet jedes der drei täglichen Gebete. Also es wird dreimal am Tag gesprochen und das ist eben auch das, worauf Leibowitz hinweist, natürlich ein Gebet, das man dreimal am Tag sagt. merkt man vielleicht nicht jedes Mal, welche wichtigen Gedanken da drin stecken. Wenn wir gleich noch Zeit haben, können wir uns den Text auch noch ein bisschen genauer ansehen. Aber ich habe eigentlich eher meine Zweifel, ob wir so weit noch kommen. Machen wir erstmal mit Leibowitz weiter. Es fängt also an, uns liegt es ob, den Herrn des Weltalls zu preisen, Größe zu zollen dem Bildner des Anbeginns. Wofür? Für das, was er uns angetan hat? Nein. Dafür, dass wir knien und bücken uns und bekennen vor ihm. Wir preisen ihn dafür, dass wir ihm dienen, dafür, dass wir das Recht haben, ihm zu dienen. Darin unterscheiden wir uns von den Völkern der Länder und ist unser Anteil nicht wie der aller Völker. Nicht darin, dass ein Jude, der die Tora und die Gebote hält, länger lebt als jemand, der die Tora und die Gebote nicht hält. Nicht darin, dass er mehr Genuss am Leben hat und auch nicht darin, dass das Volk Israel ein Schicksal hat, das objektiv besser und preisenswerter ist als das Schicksal anderer Völker, sondern darin, dass das Volk Israel ihm dient. Daher ist auch in der Zukunftserwartung, darum hoffen wir zu dir, ewiger unser Gott, nicht die Rede von der Zukunft des jüdischen Menschen, auch nicht von der Zukunft des jüdischen Volkes, sondern davon, dass wir erwarten, dass die ganze Welt Gott anerkennen werde. So wie das Volk Israel, jedenfalls das ideale Volk Israel, nicht das aktuelle, Gott anerkennt. Dies ist die tiefe Bedeutung des großen Begriffs von der Erwählung des Volkes Israel. Sie ist keine Zuwendung, die uns gegeben wurde, sondern der größte und schwerste Auftrag, der uns auferlegt wurde. Dass er unser Gott ist, indem wir ihn als unseren Gott anerkennen. Ja, soweit der Text von Leibowitz. Anmerkungen, Fragen? Herr Smith?
Ja, ich wollte erstmal zurück in der Mitte. Da steht, dass es verschiedene Verklärungen gibt und obwohl er da jetzt nicht drauf gehen kann. Aber ich fand die gerade, das macht mich dann neugierig, was das Verklärungen dann sind.
Aber da hatte
Weil
ich jetzt.
ich selber, um noch eben zu hinzufügen, es selber eine Entdeckung finde, dass nur einmal den Hifil und hier gebraucht wird. Und ich selber übersetze auch manchmal und auch in den Gruppen übersetzt. Und ja, das ist auch diese Dinge, diesen Hifil, das sagen lassen, dass man in der Tat auch auf Niederländisch auch anders sagen könnte. Aber ich selber finde es immer sehr gut zu hören, dass es sagen lassen ist, damit man das dann auch versteht. Sonst oder nur hier, was hier dann in die eine zur Übersetzung steht, Verklärung und oder noch andere. Also das sind meine zwei Bemerkungen hier erstmal.
Ja, ich fand es auch schade, dass er da nicht weiter drauf eingegangen ist. Ich habe so ein bisschen bei den mittelalterlichen Erklärern nachgesehen. Wenn ich mich richtig erinnere, Rashi bringt diese Erklärung, dass es sich um ein Hif'il handelt, aber er gibt da keine weitere Erklärung zu. Also sozusagen die philosophische Erklärung ist etwas, was uns Leibowitz, weil eben diese Texte sind ja ursprünglich aus einer Radiosendung, die immer nur 5 Minuten gedauert hat. Und darum sagte ich, dass das zu lang ist, aber ich kann auch mal sehen, ob ich vielleicht was finde, aber so auf einen kürzeren Blick habe ich da keine weiteren Erklärungen, also was sozusagen, was das bedeutet, sich sagen lassen.
Naja, das von seiner Schwester, das Buch, die Bücher, die ich habe, da wird sie, geht's auch nie, hat sie die auch nicht erwähnt. Also, ja, ich weiß nicht, ob es noch andere sind, aber ich hätte sonst noch eine andere Bemerkung über den Text von den Alenu, aber vielleicht
Ja.
später.
Sie haben noch eine Bemerkung zu dem Aleno oder möchten Sie dann noch mal das
Ja,
mit?
dass erst Menschen, die andere Fragen haben über den Text von
Ja,
Leibowitz
okay.
selber.
Sieht nicht so aus im Moment. Ja, also ich glaube, den Text, wir haben noch eine Viertel, Herr Müller.
Ja, ich möchte nur noch mal auf die zwei Punkte Segnungen und Flüche zurückkommen, weil Segnungen und Flüche sind ja praktisch parallel zu Gehorsam und Strafe. Kann man ja sagen. Ja. Nur es kommen ja jetzt immer neuere Stimmen auf, dass also die Theorie verbreitet wird, Gott verlangt keinen Gehorsam und er straft auch nicht. Und Segen und Flüche wird ja umgedeutet in jedem Fluch ist meistens ein Segen enthalten.
Also das Buch Deuteronomium.
Es ist nicht schwarz-weiß, ja, Entschuldigung.
Ja.
Es ist nicht keine Schwarz-Weiß-Zeichnung.
Also das Buch Deuteronomium, würde ich sagen, hat ja diese Schwarz-Weiß-Zeichnung. Wir haben gleich auch noch einen Text eben von einem modernen israelischen Bibelwissenschaftler, der auch erklärt, wo das wohl herkommt. Also was heute nicht mehr so gerne gesehen wird, dieser Gedanke des Gehorsams und der Strafe, ist etwas, womit das Deuteronomium überhaupt kein Problem hat, sondern es wirklich ja, so die Dinge sieht. Und wir bekommen eben gleich noch eine Erklärung, wie man das historisch verstehen kann und durch auch einen psychologischen Versuch, wie man vielleicht damit anders umgehen kann. Und ja, ich glaube, da wir noch eine Viertelstunde haben, würde ich, glaube ich, wirklich lieber auf diese Texte eingehen. Also wie gesagt, der Text ist Aleinu, den haben Sie in der Fußnote. Der selber zu verstehen, ist, glaube ich, keine Schwierigkeit. Und ich habe dann auch noch ein bisschen was über die Geschichte dieses Gebetes, das ja auch, also es gibt einen Vers aus dem Aleinu, der hier auch eben in Klammern steht, der sich auf die anderen Völker bezieht, die sich vor dem Wahn und dem Nichts bücken und zu einem Gott beten, der nicht rettet. Das ist ein Text, wo eben Juden beschuldigt wurden, dass sie damit eine Polemik gegen Jesus machen. Und von daher hat der preußische König Friedrich I. verboten, dass dieser Text im Gebet gesagt wurde. Und es ist dann auch aus den deutschsprachigen Gebetbüchern hinausgenommen worden. Heute in Israel zitiert man, ist das wieder in den Gebetbüchern drin? Und es ist eigentlich schwer zu sagen, ob das jemand betet oder nicht, weil das Gebet eigentlich immer im Murmelnd gebetet wird. Und von daher kann jeder machen, was er will, sozusagen damit. Und ist auch nicht sicher, dass das wirklich ursprünglich eine Polemik gegen Jesus war oder ob das eine Beschuldigung christlicherseits war, die eigentlich nicht berechtigt war. Aber das können Sie nachlesen in der Fußnote. Und ja, eben nochmal die zwei Versuche, sich mit den Fluchtexten auseinanderzusetzen. Also ich habe hier einen Text von Moshe Weinfeld, der Professor für Bibel an der Hebräischen Universität in Jerusalem war, auch international als großer Experte für das Buch Deuteronomium gilt. Und er zeigt eigentlich, dass diese Texte, diese Fluchtexte, etwas sind, was eigentlich aus assyrischen Vertragstexten übernommen ist. Das ist im Übrigen etwas, das ist jetzt gar nicht mal so spezifisch jüdische moderne Wissenschaft, sondern das ist etwas, was internationale Deuteronomiumsforschung, sei sie christlich, sei sie jüdisch, heute so sieht. Aber ich habe hier eben, da wir uns ja mit jüdischer Auslegung befassen, habe ich hier eben einen israelischen Wissenschaftler genommen. Ja, also Moshe Weinfeld schreibt dazu: Die Segensverheißungen und Flüche, um die es in Deuteronomium 27, 11 bis 13 geht, beziehen sich auf die beiden Abschnitte in Kapitel 28, Vers 3 bis 6, wo also die Segnungen kommen, und Vers 16 bis 19, wo die Flüche kommen. Sie zeichnen sich durch einen stereotypen Stil aus, eine Einleitung mit gesegnet oder verflucht und Bezugnahme auf Fruchtbarkeit in den Nachkommen, bei den Felderzeugnissen und bei den Herden und ebenso auf Erfolg in und außerhalb der Gesellschaft, in der Stadt und auf dem Feld, beim Hineingehen und beim Hinausgehen. In Deuteronomium 28,20 folgende finden wir Flüche ganz anderer Art, die sich im Rahmen einer fest geformten literarischen Schöpfung befinden, die unter dem Eindruck der Gefahr einer imperialen Eroberung geschrieben wurde. Hier handelt es sich um ein System von Flüchen, die in Verträgen von Königen mit Völkern, die ihnen untergeordnet waren, üblich waren. Wie die Verträge des assyrischen Königs Assarhaddon mit den medischen Vasallen im Jahre 672. In Deuteronomium 28 haben wir überraschende Parallelen zu den Flüchen in diesen Verträgen gefunden. Die Parallelen stechen ins Auge, nicht nur in ihrem Inhalt und in ihrer Form, sondern auch in ihrer Anordnung. Eine Tatsache, die auf äußere Einflüsse in diesem Bereich hinweisen kann. Stellen wir die Flüche einander gegenüber. Aussatz, blindes Dahingehen, eine Plage im Kampf und die Leichen, die zum Fraß daliegen für die Vögel des Himmels und die Tiere der Erde, die Vergewaltigung der Frau, die Gefangennahme der Söhne und das Rauben des Besitzes durch den Feind, all dies erscheint zusammen in den Flüchen im Buch Deuteronomium und in den Flüchen im Vertrag Asarhaddons. Mehr noch, die Reihenfolge der Flüche ist fast gleich. Aber während wir für die Reihenfolge im Deuteronomium keine befriedigende Erklärung haben, beruht ihre Reihenfolge im Vertrag Asarhaddons auf der Hierarchie der Götter im assyrischen Pantheon. Aschur, Nanlil, Sin und Shamash, die die Reihe der Flüche im Vertrag Asarhaddons eröffnen, erscheinen normalerweise an der Spitze jeder Liste der Götter und so auch hier in der Liste der Götter, die das Brechen des Bundes bestrafen. Die Reihenfolge der Götter hat also die Reihenfolge der Flüche nach sich gezogen. Die Plage des Geschwürs und des Aussatzes ist die herausragende Plage Sins, während Blindheit, die ja auch Ungerechtigkeit und Unrechtmäßigkeit symbolisiert, die besondere Plage von Shamash ist, der sowohl Gottes Lichtes als auch Gottes Rechtes ist. Die merkwürdige Aufeinanderfolge von Geschwür und Blindheit in Deuteronomium 28, 27 bis 29, 34 bis 35 können wir also nur erklären, wenn wir annehmen, dass ein Begriffspaar, das vor dem Hintergrund der mesopotamischen Religion gut bekannt war, so wie es war, aus dem Modell der mesopotamischen Bundesschlüsse in den Bund im Deuteronomium übernommen wurde. Also hier haben wir nicht zu sagen, das Modell ist aus der Erfahrung, eigentlich man könnte sagen, der assyrischen Besatzung und Tyrannei gekommen. Die assyrischen Könige haben solche Flüche ihren Vasallen angedroht und man hat dieses Modell übernommen, um den Israeliten einzuschärfen, dass sie Gott nicht verlassen dürfen. Und in gewisser Weise kann man das auch, man kann, also einerseits hat man hier eine assyrische Konzeption übernommen, andererseits sagt man aber, wer diese Rechte einfordern kann und diese und einen Bundesbruch so streng bestrafen kann, das ist kein menschlicher König, sondern es ist Gott, der wirkliche König ist. Und in dem Sinne natürlich auch eine gewisse Kritik an der Größe, mit der sich der assyrische König präsentiert, da ist. Also das ist eine, die Parallelen in den Texten sind einfach so klar, dass es fast nicht möglich ist zu leugnen, dass es da Einflüsse gibt. Und das ist also eine historische Möglichkeit, irgendwo zu erklären, wie es dazu gekommen ist, dass diese Flüche erscheinen. Aber es löst uns natürlich noch die Frage, nicht die Frage unbedingt, wie gehen wir heute damit um, wenn wir das lesen. Und da habe ich einen Text von Miriam Monique Popper-Hochwälder, nochmal aus dem Buch, aus dem ich jetzt ja schon ein paar Mal zitiert hatte, von Texten jüdischer Frauen zu den Wochenabschnitten. Und sie ist eben, sie hat einerseits Religionswissenschaft, Judaistik und Philosophie studiert, dann aber auch Psychologie und arbeitet heute mit einer Kombination von Yoga und Psychotherapie und bringt von daher hier auch eine psychologische Erklärung, wie man vielleicht diese Flüche verstehen kann. Also sie schreibt, es sind schreckliche, furchtbare Flüche, die hier angedroht werden. Wie können wir damit umgehen, wenn wir auf die Stimme des Ewigen unseres Gottes hören und die Mitzvot, also die Gebote, einhalten, sollen wir gesegnet und zum höchsten aller Völker der Erde werden. Wenn wir dies nicht tun, werden wir verflucht, gedemütigt, gestraft und der Feindschaft durch die Völker der Erde preisgegeben. Was bedeutet eine solche Verheißung für uns, auch für jene unter uns, die nicht mit der bedingungslosen Erfüllung aller Mitzvot groß geworden sind und die ihr Leben nicht in allen Belangen gänzlich nach innen ausrichten? Gelingt es uns dennoch, auf die Worte von Kitavot zu hören, mit ihnen zu leben, sie für uns fruchtbar zu machen? Meine Antwort ist ein sehr persönlicher, vielleicht hilfloser Versuch, vielleicht auch hilfreicher Versuch, eine zur offensichtlichen Lesart querstehende Dimension zu finden. die es mir ermöglicht, einen Umgang mit Segen und Fluch zu finden. Es geht um Leben oder Tod. Leben, wenn wir uns an Gott und sein Gesetz halten, Tod, wenn wir dies nicht tun. Leben, Chai, ist auch einer der Namen Gottes. Gott ist Chai Ha'olamim, Leben der Welten, Leben dieser Welt und Leben jener anderen, uns verborgenen, kommenden Welt, der Olam Haba. Wenn uns das Einhalten des Gesetzes Leben verspricht, dann heißt dies auch, es verspricht uns Chai Ha'olamim, also die Verbindung zum Leben Gottes. Und das Leben gemäß den Mitzvot verspricht die Verbindung zu Gott als dem Leben dieser und jener Welt. Der Abfall von den Mitzvot trennt uns von der Lebendigkeit Gottes in dieser und jener Welt. Wenn es um die Lebendigkeit dieser und jener Welt geht, heißt dies, wir sprechen nicht nur vom physischen Tod, von der Vernichtung des Lebens, wie wir dieses wahrnehmen. Vielmehr geht es um eine geistige Dimension, um Lebendigkeit als Zustand der Seele, des Geistes, der Person. Leben als die Verbundenheit mit dem Leben Gottes, dem Lebendigen und Geistigen in uns, dem Funken der Ewigkeit, wie die Chassidim sagen. Wenn wir mit den gewaltigen Worten aus Kitavo aufgerufen werden, uns nicht abzuwenden von der Torah, dann geht es um diese, unsere Verbindung zu Gott. Diese Verbindung zu verlieren heißt, verflucht sein. Umgekehrt lässt sich sagen, die Torah zu beherzigen heißt, das Leben zu wählen, die Verbindung zur Lebendigkeit Gottes. Erst wenn diese Verbindung verloren ist, wenn das Volk wählt, vom Gesetz Gottes abzufallen, kann geschehen, wovor gewarnt wird. Die uns angedrohte Verfluchung sollte nicht primär als Strafe verstanden werden, sondern als höchste und dringlichste Warnung des uns liebenden Gottes, der uns vor dem Schrecklichsten bewahren möchte. Deshalb schildert er uns, was geschehen wird, wenn wir die Verbindung zu ihm aufs Spiel setzen. In Kitavo geht es um den Aufruf zu leben, das Leben zu wählen, die Verbindung zu Gott durch die Torah zu bewahren. Erst nach vollzogenem Bruch wird aus der Warnung die Strafe. Vielleicht ist dies ein möglicher Ansatz, die Dimension des Lebens in den Mitzvot zu ergründen und für uns selbst den Ernst dieser Dimension zu erfassen. Ja, es sind natürlich zwei sehr verschiedene Arten, mit diesem Text umzugehen. Ja, Anmerkungen, Fragen? Herr Smith?
Meine Hand steht eigentlich noch für den anderen Text, aber Sie haben gesagt, was wir da heute mit umgehen. Und wenn ich alles höre, was jetzt uns passiert, ja, dann kann ich das eigentlich ein bisschen nicht anders sehen, als ob das, was da beschrieben wird, jetzt passiert. Aber wenn ich höre, wie schrecklich es dieser Sturm in Libyen war, das habe ich so schlimm noch nicht gehört, so schlimm, als es da jetzt passiert ist zum Beispiel. Also ein Erdbeben, das ist unsere Erde, die noch bewegt. Daran haben wir selber nichts zu tun. Aber das, was so letztlich in Griechenland passiert ist oder dem Ahrtal hier in Deutschland, und dann denke ich, ja, wo sind denn die jetzt, was folgt daraus? Was folgt daraus? Ich sehe da noch keine Veränderungen, auch nicht bei der Politik, leider.
Ja, das sind vielleicht heute die Naturkatastrophen, die durch Menschenhandeln zustande gekommen sind, geben vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick, wie der Mensch sich selber Dinge zugrunde richten kann und die Flüche auf die Weise wahr werden. Ja. Monika? Ja,
mein Nachname steht da nicht Gräf, aber es macht nichts. Mir ist aufgefallen, also, dass sie sagt, wenn man die Tore einhält, dann wählt man das Leben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Jerusalem durch Mea Shearim gehe, dann sehe ich also viele verklemmte Juden, also die so konservativ und verklemmt wirken, Dann frage ich, wo ist denn da das Leben? Da tanzt keiner, da freut sich keiner wie in Tel Aviv oder so. Jetzt, ich weiß, dass es jetzt an manchen Stellen etwas hakt, aber die Freude müsste doch denn rauskommen. Das Leben heißt Freude an der Schöpfung. Und die konservativen Juden, da sehe ich manchmal nicht diese Lebensfreude.
Ist natürlich auch Ansichtssache, was man als Freude sieht, aber gehen Sie mal an Purim oder an Simchat Torah nach Mea Shearim, dann werden Sie sich wundern, mit welcher Begeisterung
ich war da
die,
ja,
die Feste
da sind Sie mit
gefeiert
den Kindern
werden.
hier laufen, aber nee.
Ja, es muss ja nicht Ihres sein, aber
okay,
ist,
gut.
Wenn Sie die Leute da fragen würden, die werden mit Sicherheit sagen, gerade diese Menschen, die dort leben, das ist unser Leben, ja. Auch wenn das vorher eben, wenn man nicht dazugehört, kann man das sehr schnell als etwas empfinden, was wirklich nur ernst ist und vielleicht auch abschreckend wirkt. Aber ich denke, die Leute selber sehen das schon auch anders und können eben, wenn wirklich sozusagen zu liturgischen Zeiten die Freude geboten ist, wirklich wissen die durchaus zu feiern.
Nein,
Das
ich habe auch sehr viele fröhliche Juden gesehen, aber so diese überschäumende Freude, die hier jetzt gerade aus dem Text vorkam, die sehe ich doch nicht so. Also ich will die Juden nicht schlecht machen, ich mag
Nein,
die ganz
das ist
gern.
schon klar. Man sieht es halt auch normalerweise nicht. Und natürlich zu dem Leben in Mea Shearim, zu den ultraorthodoxen Juden, gehört das Torah-Studium und ja, also sozusagen eine leichtsinnige Freude, einfach mal sich so zu vergnügen, ist durchaus etwas, was verpönt ist, aber was so auch in den Texten Deuteronomium heißt. Und an deinen Festen sollst du dich freuen. Das feiern sie schon.
Okay.
Das ist eine andere Art von dem, was wir vielleicht gewohnt sind, aber das gibt es.
Gut.
Gundula.
Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich diesen Text sehr plausibel finde und dass er mir sehr hilft, eigentlich auch diese Unterscheidung zu machen. Das ist das eine. Und zum anderen sehe ich aus diesen Worten hier nicht in einer riesig überschäumende Freude, sondern einfach nur eine Unterscheidung der Beziehungsform zwischen mir und Gott. Und so ein bisschen erinnert mich das an eine Ursprungsdefinition im Christentum bei uns von Sünde. Sünde bedeutet auch den Abfall von Gott und den persönlichen Abfall in meiner persönlichen Beziehung zu Gott. Und insofern fühle ich mich also von diesem Text hier sehr, sehr angesprochen.
Ja, das sind sicher auch parallele Gedanken, die der jüdische und christliche Theologie entwickelt hat. Ja, wir haben noch Herrn Müller, Herrn
Ja,
Schobes
noch
und
mal
Frau
ganz
Fricke
kurz.
und Frau Dankowski machen wir in der
Noch
Reihenfolge.
mal ganz kurz zu dem Begriff der Freude. Wenn man also wirklich mal an dem Fest, zum Beispiel Simchat Torah, teilnimmt und sieht, wie da die, ich sag mal jetzt voller Respekt, die alten Männer in der Synagoge tanzen, also da kommen ihnen die Tränen in die Augen. Und
Ja.
da könnten Sie wirklich sagen, da könnten wir uns was von abschneiden. Ich meine, wir müssen nicht mehr so hoch springen. Da staune ich nur, was die noch können. Aber das ist eine andere Sache. Ja.
Ja, eben, es ist eine
Ja.
andere Art von Freude und vielleicht eben, sie kommt in der Synagoge zum Ausdruck, es fällt nicht so auf der Straße auf, aber es ist wirklich da eine ganz große Freude eben an Simchat Torah über die Torah da. Herr Schobes.
Ich möchte an meine Vorrednerin anschließen. Wenn ich Glaube als eine Beziehung zu Gott erklären würde, heißt das dann in dem Text, den wir gerade gehört haben, dass mit dem Glauben das Befolgen der Tora eine Selbstverständlichkeit ist und leicht fällt?
Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Begriff des Glaubens, was ja im Judentum immer so eine Sache ist, die weniger im Vordergrund steht als im Christentum. sondern wirklich zu sagen, das bekommen wir auch nochmal im nächsten Wochenabschnitt, wo Gott ja ausdrücklich sagt, ich lege dir das Leben und den Tod vor, wähle das Leben. Also es geht weniger um den Glauben, als wirklich zu sagen, die Tora zu erfüllen, weil ich einsehe oder von mir aus dann auch glaube, dass sie der Weg ist, der mir Leben gibt. Der mir, und so wie hier es Miriam Popper interpretiert, zu sagen, Leben und auch eine Verbindung zum Leben Gottes. Okay, Frau Fricke?
Ja, ich wollte nur sagen, mir kam das so vor wie das Spannungsfeld zwischen Segen und Fluch, in dem sich das Leben der Menschen auch abspielt. Nachgabe der Tora, Nachgabe der Weisungen. Also es ist nicht reiner Segen, das sind so die Extreme und nur Fluch, sondern wir bewegen uns eben auch und ja, auch das jüdische Volk in einem Spannungsfeld da, Gott nah zu sein und ferner zu sein und eigene Dinge zu machen. Ich finde, das kommt wirklich sehr schön raus. Da habe ich mich auch bei dem, was die Frau Benoit gesagt hat, gut aufgehoben gefühlt. Ja, wollte ich nur anmerken.
Ja, und vielleicht auch wirklich als diese Dynamik zu sehen. Also ja. Es ist nicht so, dass man ein für alle Mal das Leben oder ein für alle Mal den Tod gewählt hat, sondern genau. Das sind auch noch wieder immer neue Übergänge möglich.
Ja.
Frau Dankowski.
Ich finde diesen Ansatz von Frau Hopper-Hochwälder wirklich ganz bemerkenswert, weil ich denke, dass er aus dieser Engführung herausführt, im Sinne von, ich denke mal, sie ist auch Psychologin, Psychotherapeutin, ist da ganz versiert auf diesem Gebiet. Wenn man die Gebote, die Tora so auffasst, dass es im Grunde genommen im Sinne des Über-Ichs eine ständige Forderung ist, der ich Genüge tun muss, immer vor dem Hintergrund auch der potenziellen Bestrafung, dann schneidet das die Lebendigkeit ab. Dann ist das Ergebnis Zwanghaftigkeit und bis hin, sage ich mal, auch zu einer Unerlöstheit, weil dem nie Genüge getan werden kann. Und aus inneren Gründen heraus nicht. Aber wenn ich dann im Grunde genommen einen Zusammenhang sehe im Sinne von Gott gibt mir durch die Gebote den Zugang auch zur Lebendigkeit oder mit ihm in lebendiger Beziehung zu stehen, Anteil sogar an seiner ewigen Lebendigkeit zu haben, dann eröffnet das ja eine ganz große Weite. Und ich bin dann eigentlich gehalten, den Abfall, das Gegenteil davon, möglichst zu vermeiden, mit Gottes Hilfe.
Ja.
Das finde ich so reizvoll an diesem Gedanken, also da mal von dem diesem drohlichen Strafaspekt herunterzukommen, im Sinne einfach nur von Belohnung und sonst kommt die böse Konsequenz. Nein, es ist der Weg zum Leben und es ist eben an uns auch, möglichst dieses Angebot wahrzunehmen.
Ich denke, es ist hier die Auslegung einer Psychologin, aber ich denke schon, das hat wirklich ganz tiefen theologischen Hintergrund, wie eben es heißt, ich lege dir Leben und Tod vor und die Tora als Baum des Lebens bezeichnet. Also man könnte wirklich fast sagen, Gott alles tun will, den Israeliten klarzumachen, ihr soll um eurer selbst willen, damit es euch gut geht, sollt ihr die Tora halten. Herr Müller, hatten Sie sich nochmal gemeldet? Sie sind noch stumm geschaltet.
Können wir uns vorstellen, eine sündenfreie oder sündenlose Menschheit? Und wenn ja, kommt dann noch der Messias? Muss er dann noch kommen?
Also ich glaube, in dieser Welt, nach biblischer Sicht, ist klar, dass das nicht geht. Dafür braucht man ja den Yom Kippur, dass man einmal im Jahr wenigstens wieder ein bisschen die Dinge in Ordnung bringt. Und es wäre dann vielleicht der Traum, nachdem der Messias kommt oder nachdem die Endzeit anbricht, wie auch immer man das definieren möchte, dass das dann nicht mehr passiert. Aber es ist irgendwo klar, also man hat die Richtschnur, das ist auch das, was Leibowitsch immer mal wieder sagt, man muss nach etwas streben, ob man das nur die Heiligkeit oder das nicht Sündigen nennt und weiß, dass das nie hundertprozentig gelingen wird. Man muss es versuchen, so gut man kann. Aber das Vollkommene gehört nicht in diese Welt, das gehört in andere Bereiche.
Wenn ich vielleicht noch ein Beispiel aus der Gematria sagen darf. Die Worte, die hebräischen Worte Maschiach und Nachasch, also der Messias und das Böse, wenn man so will, der Teufel, haben den gleichen Zahlenwert.
Das ja, heißt, kann man also, natürlich eine Menge mitmachen.
Sie sind ganz stark miteinander verbunden und ich gehe so weit zu behaupten, dass einer ohne den anderen gar nicht existiert.
Zumindest wenn
Nur
die.
Nur mal zum Gedanken, ja?
Ja.
Da kann man mal drüber nachdenken.
Wenn die Schlange im Paradies nicht aufgetaucht wäre, wäre gar nichts passiert. Also von daher ist sie sicher
wenn, möglich. Ja.
Ja, das ist nochmal ein spannender Gedanke dazu. Und in unserem nächsten Abschnitt, das ist wieder ein doppelter Abschnitt, aber der ist auch wieder ganz kurz eigentlich, relativ die letzten Abschnitte vom Deuteronomium, das sind relativ kurze Wochenabschnitte, geht dieser Gedanke nochmal weiter. Wir werden auch sehen, da kommt auch der Gedanke der Umkehr. Eine Möglichkeit, die hier in den Fluchtexten ja gar nicht vorgesehen ist, wird aber dann nochmal ein Stück weiterentwickelt. Ja, dazwischen ist jüdisches Neujahr und wenn alles gut geht, bekommen Sie den Text vor Schabbat, denn ansonsten könnte ich ihn sicher erst am Montag schicken, weil ja eben am Sonntag ja. Noch Feiertag ist. Sie wird mir Mühe geben, dass er am Freitag da
Wie
ist.
Wie sagt man? Shana Tova Tikatem.
Ja, Shana Tova. Ja, vielen Dank. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal.
Gutes Jahr, Shana Tova. Das ist ja gewünscht.
Ein gutes neues Jahr. Hier war eben so ein Gewitter, dass ich echt eine ganz schwache Verbindung hatte, aber ich habe alles hören können. Ich habe nur dann das Bild auch lieber ausgelassen, weil ich dann merke, es war umso labiler.
Wird die Hitze gebrochen jetzt durch das Gewitter?
Ja, so sieht aus. Ja.
Sollte bei uns heute eigentlich auch passieren. Es war noch ziemlich schwül heute und vielleicht kommen morgen die ersten Regentropfen. Aber ist noch nicht, ich bin noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich passiert.
Jetzt Neujahrsfest jetzt am Wochenende.
Ja.
Gut, dann einen schönen Abend.
Ja, gleichfalls.
Mit dem Rest melde ich mich noch, da schreibe ich noch mit. Ne? Okay, tschüss.
So, so. Opa, Moment. Wo gehe ich jetzt raus, ja, bitte?
Könnt,
Moment.
Könnt,
ja, es ist ja.
Meeting verlassen.
Yes.